Welcome to ZMO Kitchen Talks, a podcast about historical and anthropological research in the Middle East, Africa, Eurasia, South and Southeast Asia, produced by Leibniz Zentrum Moderner Orient in Berlin. My name is Elisa Nobel-Dilati. I'm a Middle East anthropologist and knowledge transfer officer at ZMO. Over a cup of coffee or tea, I talk to renowned academics about their research questions, regions, and methodologies. We also take a look behind the scenes of academic practice at personal reflections, challenges, failures, and unexpected outcomes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der ZMU Kitchen Talks. Ich freue mich, dass heute Nura Schalati mit mir am Küchentisch sitzt. Hallo Nura.
Hi Elisa.
Wer diesen Podcast schon von Anfang an verfolgt hat, hat deine Stimme auch schon öfter mal gehört. Allerdings auf der anderen Seite des Küchentisches als Moderatorin. Und deshalb freue ich mich heute umso mehr, über deine Forschung zu sprechen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein.
Du bist Politikwissenschaftlerin und warst von 2019 bis 2023 am ZMO als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Learning Intelligence und hast im Wintersemester 2022/23 die Juniorprofessur Islamwissenschaft an der Uni Hamburg vertreten. Und in deinem Dissertationsprojekt befasstest du dich mit den Beziehungen zwischen ostdeutschen und syrischen Geheimdiensten während des Kalten Krieges. Ende 2024 wurdest du an der Freien Universität Berlin mit deiner Arbeit Spying on Comrades, The Relations of the Syrian Mukhabarat and the East German Stasi 1960 bis 1990 promoviert und erhieltest die Gesamtnote summa cum laude. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Dankeschön.
Genau, deine Schwerpunkte sind internationale Beziehungen und internationale politische Soziologie, Geheimdienste und Sicherheit. Regional liegt dein Fokus auf der Levante und hauptsächlich auf Syrien und Deutschland. Genau, und vielleicht starte ich mal mit der ersten Frage. Du hast genau am 8. November deine Dissertation verteidigt und genau einen Monat später, am 8. Dezember, ist das Assad-Regime überraschend nach Jahrzehnten gefallen. Wie hat sich das für dich angefühlt und hast du das erwartet?
Ja, danke Elisa. Ich freue mich auf jeden Fall erstmal sehr, heute hier zu sein und für diese nette Vorstellung. Das war tatsächlich alles ganz verrückt und das ist super schnell gegangen. Für mich war das auch eine ziemliche emotionale Achterbahn, um ehrlich zu sein. Also für mich war der arabische Frühling und konkret die Revolution in Syrien eigentlich mein politisches Erweckungsmoment 2011. Und das war so, ja, der Moment meines politischen Becomings, so ein bisschen. Und insofern war das unglaublich intensiv, dass ich auf der einen Seite meine Promotion am 8. November eben abgeschlossen habe, verteidigt, und damit so eine ganz persönliche Etappe zu einem Endpunkt gekommen ist. Und dann nur 4 Wochen später gleichzeitig dieses Regime gefallen ist nach 54 Jahren. Und damit hoffentlich eben auch ein Ende, ne, zu diesen ganzen Kriegshandlungen gekommen ist. Und das war alles irgendwie unglaublich intensiv. Und für mich persönlich hat sich das nach so einem ganz verrückten, nach einer ganz verrückten Verwobenheit meines eigenen wissenschaftlichen Arbeitens, meiner eigenen so politischen Identität und so Ereignissen in der Welt angefühlt. Mhm. Das war unglaublich. Und ich habe es nicht kommen sehen, wie wahrscheinlich die meisten nicht.
Genau,
Es war für mich unglaublich überraschend, dieser Durchmarsch der verschiedenen Gruppierungen bis nach Damaskus ist so schnell innerhalb dieser 2 Wochen vonstatten gegangen. Mhm. Ich habe es auch erst gar nicht richtig wahrhaben wollen. Ich glaube, ich lag dann am Abend des 7. Dezember im Bett und dann habe ich so realisiert, okay, vom Süden stehen sie 20 Kilometer vor Damaskus, das passiert. Wenn ich morgen aufwache, dann ist dieses Regime gefallen.
Ja.
Und das war ein unglaublicher Moment.
Ja,
und dann haben wir natürlich auch erstmal irgendwie gefeiert und seitdem versuche auf jeden Fall ganz stark einfach das Prinzip Hoffnung zu bewahren. Und ich finde, es gibt auch sehr viele positive Anzeichen gerade, sehr, sehr viele positive Entwicklungen. Und ich versuche jetzt gerade sehr stark Hoffnung zu behalten. Und es war wirklich unfassbar.
Ja, ja. Für viele, glaube ich, auch eine schlaflose Nacht, die Nacht auf den 8. Dezember. Ne?
Ja.
Ja. Du hast ja in deiner Dissertation zu den Beziehungen zwischen der Stasi und dem syrischen Mukhabarat, also Mukhabarat steht für Geheimdienste, gearbeitet. Besonders von den 60ern bis zu den 90er Jahren, also in der Zeit des Kalten Krieges. Und könntest du vielleicht einmal umreißen, wie diese Beziehungen aussahen?
Ja, klar. Ich finde es schön, dass du den Begriff Beziehung genutzt hast. Das ist nämlich der Begriff, den ich auch in meiner Dissertation nutze. Ich fing erstmal an und wollte mir die Kooperation der Stasi und der Mukhabarat anschauen und habe dann gemerkt, der Begriff ist eigentlich ein bisschen zu eng, um das Phänomen zu beschreiben, was ich da eigentlich betrachte. Und ich denke, Beziehung ist ein Begriff, der das besser fassen kann, also Relations, weil es ein deutlich weiterer Begriff ist, der mehr Arten von Interaktionen einschließt. Unter Kooperation würde ich eher etwas Strategischeres verstehen, etwas, was eine sehr formelle Kooperation voraussetzt, deswegen der Begriff Beziehung. Und ein hauptempirisches Finding meiner Arbeit, würde ich sagen, ist, dass ich herausgefunden habe, wann ungefähr diese Beziehungen begonnen haben. Mhm. Und zwar 1966. Da gab es eine Innenministeriumsdelegation der DDR, die nach Syrien entsandt wurde. Zu dem Zeitpunkt wurden nämlich gerade die Beziehungen der beiden Innenministerien aufgebaut und Kooperation der beiden Polizeien entwickelt. Im Kontext dieses Delegationsbesuches in Syrien hat eine Anfrage der syrischen Mukhabarat stattgefunden an die Stasi. Und zwar haben die gefragt, ob sie nicht auch in Kontakt nicht nur mit dem ostdeutschen Innenministerium kommen könnten, sondern eben auch mit dem Ministerium für Staatssicherheit, also der Stasi. Und das war so der erste Kontaktpunkt, die erste Notiz in den Akten, die ich finden konnte, dass dort das erste Mal eben Interesse gezeigt wurde. Und von dort aus ging es dann weiter und die Beziehungen haben sich dann eben langsam entwickelt. Und man muss nochmal vielleicht festhalten, 1966 hatte Syrien die DDR noch gar nicht formell anerkannt als Staat, sondern erst 3 Jahre später, 1969, also schon bevor es diese große Welle der internationalen Anerkennung der DDR gab, hat Syrien schon diese Beziehung aufzubauen versucht.
Ja, die 60er Jahre waren ja sehr angespannte Jahre im Kalten Krieg. Haben denn bei dieser Kooperation dann auch ideologische Gemeinsamkeiten eine Rolle gespielt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass ohne eine gewisse ideologische Basis diese Beziehungen nicht hätten aufgebaut werden können. Also der Antiimperialismus und vor allem auch der Antizionismus waren und der Antiamerikanismus waren so Grundfeste der gemeinsamen Beziehungen. Und auf dieser Basis konnte man sich eben gut verständigen.
Mhm.
Das war auf jeden Fall ein Grundpfeiler. Aber darüber hinaus ging es eben auch um wirtschaftliche Interessen oder politische, eben die Anerkennung die Anerkennung der DDR gerade zu Beginn. Das war dann natürlich in den 70ern abgeschlossen. Da war die DDR international eigentlich weitestgehend anerkannt. Beziehungsweise die arabischen Staaten hatten das auf jeden Fall getan. Das war dann quasi nicht mehr der Hauptmotivator für die Beziehungen oder für die Aufrechterhaltung der Beziehungen. Da ging es dann wahrscheinlich eher um einen Austausch von Wissen und um gewisse Lernprozesse, die die beide Staaten oder vor allem eben auch die DDR, woran die DDR ein Interesse hatte und Syrien ganz klar auch.
Genau, du sagst Austausch von Wissen. Meinst du damit nur den Bereich des Geheimdienstes oder gab es auch noch weitere Bereiche, in denen ja ein Austausch stattgefunden hat?
Auf jeden Fall. Also die Beziehungen der beiden Geheimdienste waren auf jeden Fall nicht losgelöst von sonstigen politischen, diplomatischen oder wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Staaten, sondern darin eingebunden, würde ich sagen. Sie haben auch gar nicht vor den anderen Beziehungen stattgefunden. Also wie ich sagte, die Beziehung auf Ebene der Innenministerien wurde bereits vor der Geheimdienstebene entwickelt. Und es gab wirtschaftliche Zusammenarbeit schon in den seit den 50er Jahren. Insofern und auch kulturelle Austausche. Das heißt, die Geheimdienstbeziehungen waren eine von mehreren Ebenen der Beziehungen zwischen Syrien und der DDR.
Es gab ja auch tatsächlich viele syrische Studenten in der DDR, glaube ich, ne?
Ja, richtig. Zeitweilig bis 800 oder 900, pro Jahrgang.
Ja, du hast herausgefunden, dass die Beziehungen zwischen den Geheimdiensten 1966 angefangen haben. Da habe ich mich gefragt, wie hast du das rausgefunden? Also welche Archive konntest du nutzen? Ich meine Geheimdienste, das ist natürlich auch ein sehr sensibles Thema. Da sind viele Archive, denke ich, auch nicht so offen für. Und gerade im Fall der DDR stellt sich das vielleicht nochmal als besondere Herausforderung dar. Wo hast du dein Forschungsmaterial also gefunden?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich war es wahrscheinlich auch ein großes Glück, dass ich mir die Beziehungen zwischen Syrien und der DDR im Speziellen angeschaut habe, denn die DDR existiert nun mal nicht mehr. Und deswegen war es mir möglich, ziemlich umfangreich Unterlagen der Staatssicherheit einzusehen. Es gibt in Berlin das Stasi-Unterlagenarchiv mit verschiedenen Dependancen über Ostdeutschland verteilt, aber das Hauptarchiv liegt eben in Berlin. Und dort können Forschende oder Medienschaffende, JournalistInnen oder auch Betroffene einen Antrag stellen und Einsicht in die Unterlagen der Stasi beantragen. Und genauso habe ich das auch gemacht. Ich habe einen Forschungsantrag gestellt und dann gewisse Unterlagen zu dem Thema, das ich beschrieben habe, vorgelegt bekommen. Das ist dann ein relativ auch teils langwieriger Prozess. Das nimmt ziemlich viel Zeit in Anspruch. Und das Entscheidende, vielleicht auch für Historikerinnen zu wissen hier, ist, dass man eben nicht selber durch die Kataloge blättern kann. Also man kann die nicht selber durchforsten und dann Unterlagen, Einsichten in bestimmte Unterlagen und Akten beantragen, sondern man teilt das Thema mit und bekommt dann Unterlagen auf Basis dieses Themas von der Sachbearbeiterin oder dem Sachbearbeiter vorgelegt. Das heißt, man muss sich auch ein bisschen darauf verlassen, dass die alle Unterlagen finden, die für einen potenziell relevant sind. Man kann sich auf jeden Fall sicher sein, dass das kein vollständiger Korpus an Material ist, den man am Ende bekommt. Das ist wahrscheinlich in keinem Archiv der Fall, dass man konsultieren würde, aber im Stasi-Unterlagenarchiv ist das auf jeden Fall auch eindeutig. Ich hatte eine ganz tolle Sachbearbeiterin, die hat mir viele Dokumente zur Verfügung gestellt und auch immer weiter nachrecherchiert und dann kam immer weiter Material zutage. Und das war ganz toll und da bin ich, meine ich, das erste Mal auf einen Brief von Markus Wolf, dem Leiter des Auslandsnachrichtendienstes der DDR, der HVA, an seinen Vorgesetzten Erich Mielke, also den Chef der Stasi, den Leiter der Stasi gestoßen, indem er sagte, dass es eben diese Anfrage gegeben habe, der syrischen politischen Polizei, also eines Geheimdienstes in Syrien, der politischen Sicherheit, an die Delegation des Innenministeriums. Und dass diese Delegation das weitergeleitet habe an ihn, Markus Wolf, und er jetzt eben aus diesem Grund seinen Vorgesetzten darüber informiert. Und dann dachte ich, ja, darüber würde ich gerne mehr erfahren. Ich hatte nur diesen einen Brief, nur dieses eine Dokument. Und war dann außerdem noch im Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde und haben mir dort die Unterlagen der DDR angesehen und konkret die Innenministeriumsunterlagen zur Polizeikooperation. Und in diesen Akten bin ich dann auf den Kontext dieses Briefes gestoßen, den ich im Stasi-Unterlagenarchiv eingesehen habe. Und so konnte ich mir die Geschichte dann zusammenpuzzeln. Also mit Hilfe von zwei Archiven, den Akten des Innenministeriums im Bundesarchiv und den Akten der Stasi im Stasi-Unterlagenarchiv.
Ja, du sagst puzzeln. Man geht ja normalerweise in sein Dissertationsprojekt mit einer Idee oder einem Abstract rein. Wie war das in deinem Fall? Hat sich dann doch auch über die Jahre der Promotion die Fragestellung noch verändert oder bist du auf Informationen gestoßen, die nochmal in eine ganz andere Richtung gegangen sind? Musstest du da oft nachjustieren oder wie hat sich das entwickelt?
Ja, das war auf jeden Fall der Fall. Das ist Teil des Prozesses. Ich glaube, niemand geht rein in sein Dissertationsprojekt und kommt so raus, wie er sich das anfangs vorgestellt hatte. Das ist auf jeden Fall ein kontinuierlicher Prozess des Veränderns und Korrigierens und Überdenkens. Und so geht es weiter. Ich bin, denke ich, zu Beginn in die Forschung eingestiegen, in der Hoffnung, dass ich doch irgendwie auch an syrische Unterlagen kommen könnte. Ich habe nämlich nahezu ausschließlich mit Unterlagen der DDR gearbeitet, da es mir nicht möglich war, Unterlagen der syrischen Geheimdienste oder sonstige syrische Unterlagen einzusehen. Das lag natürlich auch einfach an der Sicherheitssituation in Syrien vor Ort. Ich hätte nicht nach Syrien reisen können und zu diesem extrem sensiblen Thema Unterlagen beantragen können. Noch dazu glaube ich, dass das auch gar nicht geht. Also es gibt in Syrien keine Möglichkeit, einen Antrag auf Einsicht in Unterlagen der Mukhabarat zu stellen. Insofern war das einfach nicht möglich. Es gibt mittlerweile sehr, sehr, sehr viele tausende Dokumente, die aus Syrien herausgeschafft wurden, durch verschiedene NGOs, syrische und internationale. Aber die Einsicht in diese Unterlagen ist Wissenschaftlerinnen leider auch nicht möglich. Die werden ausschließlich für juristische Verfahren zur Verfügung gestellt. Beispielsweise den sehr bekannten Al-Khatib-Prozess in Koblenz gegen Anwar Raslan. Und da wurden beispielsweise solche Unterlagen zur Verfügung gestellt. Ich habe mehrere Anfragen gestellt bei den relevanten Organisationen und immer zurückbekommen, dass das derzeit noch nicht möglich ist. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht ist das in den nächsten Jahren möglich. Gerade jetzt mit dem Wechsel der Regierung in Syrien kann es gut sein, dass in den kommenden Jahren dann irgendwann auch Unterlagen in Teilen der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden können. Aber ich glaube, das war so der eine größte Downer, den ich im Kontext meiner Forschung hatte. Und dann kam wahrscheinlich gleich der zweite hinterher, und zwar, dass es auch nicht besonders einfach war, mit Menschen zu sprechen, die im oder mit den syrischen Geheimdiensten gearbeitet haben. Das war mir natürlich auch klar, dass das hochsensibel ist und sehr komplex. Aber natürlich, wie ich gerade gesagt habe, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe immer gehofft, dass das möglich sein würde, und ich habe nur einige sehr wenige Interviews führen können. Es hat natürlich zahlreiche Gründe. Und ich denke, als erster ist da auch meine eigene Positionalität als Forscherin, als junge Frau, als Deutsch-Syrerin zu nennen, die es mir wirklich sehr, sehr schwierig gemacht hat, eine gewisse Vertrauensbasis, so sie denn überhaupt irgendwie möglich ist, mit diesen Leuten herzustellen.
Hm. Ja, spannend. Das heißt, du hast deine Unterlagen hauptsächlich aus dem Stasi-Archiv und einige Interviews geführt. Was für Interviewpartner hattest du da in der Regel?
Ja, sehr unterschiedlich. Ich habe mit syrischen Experten zu den Geheimdiensten gesprochen, die einfach sehr viel Wissen über diese Dienste angesammelt haben, weil sie beispielsweise zahlreiche Interviews selbst geführt haben mit ehemaligen Mukhabarat-Offizieren oder Überlebenden der Folter in den zahlreichen Folterkellern Assads. Ich habe ein Interview geführt mit dem syrischen Menschenrechtsanwalt Anwar al-Bunni, der, denke ich, einigen, die dieses Verfahren in Koblenz verfolgt haben, auf jeden Fall ein Name sein sollte. Ich habe zwei Interviews geführt mit Menschen, die mit den Geheimdiensten zusammengearbeitet haben in Syrien, einer auch für. Und das war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Austausch, den ich mit diesen Menschen hatte, um ein bisschen die Logik dieser Menschen nachvollziehen zu können und auch die Sprache. Das war sehr interessant. Also sie sprachen beispielsweise nie von Mukhabarat, sondern immer von Amen, also Sicherheit. Mhm. Und da gab es bestimmte Terminologien, die so einen interessanten, die so eine interessante Deutungsverschiebung bekommen haben. Also das war auf jeden Fall sehr interessant und auch sehr hilfreich für mein Grundverständnis.
Nun hat ja die Welt in den letzten Monaten besonders auf Syrien geblickt. Und ich glaube, viele Menschen waren sehr geschockt von den Realitäten, die dort in diesen Foltergefängnissen von Assad hervorgekommen sind. Es war ja schon vorher recht verbreitet, dass dort schreckliche Dinge passieren. Aber das Ausmaß war, glaube ich, vielen doch noch nicht so bekannt. Nun hast du dich ja mehrere Jahre damit zumindest am Rande auseinandergesetzt. Konntest du anhand der Archivmaterialien oder der Interviews, die du geführt hast, konnte man da schon erahnen, was dort vor sich geht?
Ja, das konnte man. Ich glaube, das Furchtbare, das jetzt zutage getreten ist, sind vor allem die Bilder. Und ich glaube, dass die viele Menschen nochmal ganz anders aufrütteln oder berühren und vor allem auch so eine Weltöffentlichkeit. Denn Leute, die sich damit beschäftigt haben und Wissenschaftlerinnen, JournalistInnen, betroffenen SyrerInnen, Überlebende der Folter, die wussten das alle. Das ist nichts Neues. Ich glaube, dass auch die Zahlen sind vielen eigentlich bekannt gewesen, wie viele Menschen in Syrien tatsächlich verschwunden sind. Ja, an die 200.000, wie viele Menschen dort ermordet wurden in den Folterkellern und so weiter. Das ist auf jeden Fall, das ist bekannt. Aber es gab von vielen Zellen von Said Naya beispielsweise, gab es keine Fotos, es gab kein Bildmaterial oder zumindest nicht in diesem Ausmaß. Und ich glaube, das ist wirklich, was den Unterschied macht und auch für viele Menschen dieses Grauen erst greifbar. Aber die Akten, interessanterweise, die ich eingesehen habe, die DDR-Unterlagen, hätten nichts dergleichen vermuten lassen. Es gibt keine Unterlagen, die beispielsweise Hinweise darauf geben, dass es eine Kooperation auf Folterebene gegeben hätte oder auf Befragungs-, so einen Austausch mit Blick auf Befragungstechniken oder so. Sowas gab es laut den Unterlagen der DDR nicht. Es gab auch keine Beschreibung der Zustände der Folterzellen in Syrien, nichts dergleichen. Also dieses Material hätte darauf nicht schließen lassen.
Mhm. Ja, vielleicht nochmal zurück zu deiner Dissertation. Was waren denn dann deine Kernthesen am Schluss?
Also ich habe meine Dissertation in verschiedene Kapitel aufgeteilt, die verschiedene Aspekte der Geheimdienstbeziehungen beleuchten. Ein Kapitel beispielsweise beschäftigt sich mit der Überwachung, die beiden Geheimdienste gemeinsam, aber vor allem auch gegeneinander betrieben haben. Wie du ja schon angesprochen hattest, gab es viele syrische Studierende in der DDR, die teils über staatliche Kontingente in die DDR gekommen sind und teils selbst für ihre Studiengänge bezahlt haben. Die nannten sich dann sogenannte Kommerzstudenten, finde ich auch schon ein ganz herrliches Wort. Und diese Studierenden waren natürlich einerseits ein Asset für die syrischen Geheimdienste und gleichzeitig ein Sicherheitsrisiko, weil sie ja außerhalb Syriens relativ unkontrolliert oder unkontrollierbar waren. Und deshalb haben die syrischen Geheimdienste an der Botschaft Syriens in Ost-Berlin eine sogenannte Residentur aufgebaut. Also sie haben ein Geheimdienstnetzwerk dort etabliert und Offiziere, vor allem das Militär und des allgemeinen Geheimdienstes, dorthin geschickt. Diese Offiziere waren dafür zuständig, die syrische Bevölkerung in der Diaspora, also konkret in der DDR, zu beobachten und teils auch zu rekrutieren für eigene Spionagezwecke. Das war auf jeden Fall ein Hauptgeschäft dieser Residentur in der DDR.
Das heißt, die DDR-Geheimdienste haben diese Studierenden rekrutiert? Oder
nee, die syrischen. Die syrischen, okay. Geheimdienste haben ihre eigenen Bürger in der DDR rekrutiert. Okay. Und jetzt wird es interessant, die DDR hat das auch versucht. Die DDR hat auch versucht, einige dieser syrischen Studierenden zu rekrutieren. Und da finden sich dann teilweise ganz interessante Dokumente im Archiv, wo klar wird, diese eine Person hat für beide Dienste geliefert. Also hat sowohl für die Stasi als auch für die Mukhabarat gewisse Informationen beschafft. Oder teilweise war die Stasi, so liest es sich zumindest aus den Unterlagen, einen Sprung voraus und wusste, dass eine Person für die Mukhabarat spioniert, hat diese Person aber auch für sich angeworben und die hat das dann berichtet. Also das ist ganz interessant, da hat wirklich so eine doppelte Überwachung der Syrer stattgefunden und man merkt, wie unglaublich umkämpft dieses Territorium der Auslandsstudierenden in der DDR gewesen sein muss. Das war beispielsweise eine Erkenntnis meiner Arbeit mit Bezug auf Überwachung. Andersherum gab es natürlich auch Überwachung der DDR in Syrien. Also sie hatten ebenfalls ihre Residentur an der DDR-Botschaft in Damaskus. Ein weiteres Kapitel meiner Arbeit beschäftigt sich mit diesen bereits angesprochenen Polizeilehrgängen im Rahmen der Innenministeriumskooperation, die eben 1966 entstanden ist. Und da habe ich versucht, insbesondere einen Lehrgang oder eine Art Lehrgang nachzuverfolgen, und zwar die sogenannte Funkaufklärung der Polizei. Es hat auch Lehrgänge für die Verkehrspolizei, für die Kriminalpolizei gegeben. Aber mich hat insbesondere diese Funkaufklärung interessiert, da das tatsächlich Metier eines jeden Geheimdienstes auch ist. Es geht um Signals Intelligence, SIGINT. Ich konnte dann nachweisen, dass die Polizeikooperation zeitgleich auch eine Art Geheimdienstkooperation war, da wichtige Offiziere der politischen Sicherheit in Syrien, was eines der vier Geheimdienste in Syrien war, mitgeschickt wurden auf diese Delegationsaustausche, auf die Lehrgänge, auf Studiendelegationen und so weiter. Und das war auf jeden Fall eine wichtige Erkenntnis. Die Grenzen zwischen Polizei und Geheimdienst sind schwammig. Und wenn man sich da strikt an irgendwie institutionelle Grenzen hält und eine Sache nicht betrachtet, beispielsweise eben Polizeilehrgänge, dann verliert man etwas aus dem Blick, was aber eigentlich sehr relevant und sehr zentral ist. Ein drittes Kapitel hat sich mit den wirtschaftlichen Verflechtungen der beiden Geheimdienste beschäftigt, und da habe ich mir vor allem Waffendeals angeschaut, die durch die Stasi und die Mukhabarat eingefädelt wurden zugunsten respektive ihrer Staaten. Und dabei ist die wahrscheinlich nicht unglaublich neue Erkenntnis herumgekommen, dass Geheimdienste da stark involviert sind, ihre Finger in allerlei dreckigen Geschäften haben und unter anderem wichtige wirtschaftliche Akteure sind, die für die Staaten relevantes Kapital liefern sollen. Ich habe versucht, mich auf drei ganz verschiedenen Wegen über die Betrachtung von Überwachungsmaßnahmen und Techniken, von Polizeilehrgängen und SIGINT-Schulungen, sowie Waffendeals und wirtschaftlichen Verflechtungen der Frage anzunähern, was diese beiden Geheimdienste eigentlich voneinander gelernt haben und warum sie miteinander kooperiert haben. Und die Erkenntnis ist, dass zwei der wahrscheinlich am stärksten national fokussierten Institutionen eines Staates, Geheimdienste, die Sicherheit ihres Staates schützen sollen, im Grunde transnational konstituiert sind und miteinander kooperieren und im Austausch stehen. Also nationale Institutionen, die transnational Wissen generieren und austauschen.
Nochmal zurück zu den Archiven. In der DDR war es ja so, dass mit dem Niedergang des Regimes zum Teil auch Unterlagen zerstört wurden, die der Nachwelt dann gar nicht mehr zugänglich waren, aus bestimmten Gründen. Glaubst du, dass das in Syrien nach dem Fall des Assad-Regimes jetzt ähnlich wird?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch schon der Fall. Es sind viele Unterlagen einmal schon ins Ausland geschafft worden. Das heißt, diese liegen schon nicht mehr in Syrien vor Ort. Sprich, die Struktur der Archive ist bereits verändert worden. Das mag sehr, sehr gute Gründe haben, weil man damit eben gewisse Gerichtsprozesse begleiten und unterstützen konnte, in Europa vornehmlich. Aber es hat eben auch Auswirkungen auf die spätere Arbeit mit diesen Archiven, weil nicht alle Unterlagen dort mehr sind, wo sie ursprünglich mal waren. Das ist der eine Punkt. Dann hat es auf jeden Fall schon einige Wellen der Zerstörung von Dokumenten gegeben. Die Assad-Schergen, die bestimmte Gebiete verlassen haben, haben versucht, einige Dokumente zu zerstören, zu verbrennen, wie auch immer. Also es liegt schon lange nicht mehr alles in seiner Gesamtheit vor. Außerdem sind im Zuge der Öffnung dieser Archive und der Zugänglichmachung für einfach alle möglichen Menschen in Syrien sehr viele dieser Dokumente in Unordnung geraten. Leute suchen ganz verständlicherweise nach ihren Angehörigen und haben versucht, diese Archive auf eigene Faust zu durchkämmen, nach Unterlagen, Berichten, die ihnen irgendwie etwas über das Verbleiben ihrer Liebsten sagen. Aber dadurch ist natürlich einiges durcheinander geraten, möglicherweise auch einiges verschwunden. Dann gibt es sicherlich einige Mukhabarat-Mitarbeiter, die versucht haben, ihre eigenen Spuren und Verbrechen zu verwischen. Die versucht haben, einige Unterlagen selbst zu entfernen. Also es hat sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten gegeben in den letzten Jahren und vor allem aber auch in den letzten 2 Monaten im Zuge dieses Umbruchs, im Zuge gewisser Verschiebungen von Zuständigkeiten, dass Unterlagen verschwunden sind. Und ein letzter wichtiger Punkt sind natürlich auch die israelischen Luftangriffe auf viele verschiedene Stellungen des Militärs und der Geheimdienste in Syrien, die auch teils zielgerichtet scheinbar Archive getroffen haben. Und da kann man natürlich nur mutmaßen, warum das der Fall ist.
Ja, wie schätzt du das neue Regime insgesamt ein? Wird es da eine Aufarbeitung der Aktivitäten des Geheimdienstes geben?
Ja, das denke ich schon. Das muss es auf jeden Fall geben für einen Prozess der gesellschaftlichen Aussöhnung. Und der ist sehr schwer und sehr lang und sehr komplex. Aber damit dieser Prozess gelingen kann, muss es eine Aufarbeitung dieser Verbrechen geben. Es gibt so viele Familien in Syrien, die darunter leiden, dass sie immer noch nicht wissen, wo einige ihrer Angehörigen sind. Andere haben mittlerweile einige Angehörige vielleicht zurück. Andere nicht. Die wissen jetzt mit Sicherheit, dass diese Leute verstorben sind. Da gibt es noch so viel Leid und so viel Klärungsbedarf. Und das kann eine zukünftige Regierung nicht vernachlässigen. Und das wird sie auch nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Denn nur dann kann das irgendwie in den kommenden Jahren tatsächlich zu einer Einheit oder einer Befriedung der syrischen Bevölkerung untereinander kommen. Und die ersten Schritte, die das neue Caretaker-Government getroffen hat, sehen auch erst einmal vielversprechend aus, finde ich. Sie sprechen davon, dass die Geheimdienste komplett reformiert und verändert werden müssen, dass ein Geheimdienst geschaffen werden muss, der tatsächlich die Interessen der Bevölkerung im Blick hat. Klingt natürlich einerseits nach einer leeren Floskel und gleichzeitig ist das natürlich absolut wahr. Ich denke, da ist viel Potenzial und es ist sehr interessant, dass Ahmed al-Sharaa bereits gesagt hat, dass einige der Technokraten in der Regierung ihr Amt behalten sollen, damit natürlich die Amtsgeschäfte weiter laufen. Und ich denke, dass etwas Ähnliches eben auch bei den Geheimdiensten vonstatten geht gerade. Darüber wird natürlich etwas weniger gesprochen, aber man wird die Obersten zur Rechenschaft ziehen und diejenigen, die tatsächlich Blut an den Händen haben und einige der des Fachpersonals, die werden wahrscheinlich ihre Arbeit weitermachen. Und das ist auf jeden Fall ein ganz interessanter Vorgang und da muss man die Augen weiter weit offen halten und das weiterhin beobachten in der Zukunft.
Ja, zum Schluss nochmal ein Blick in die Zukunft vielleicht. Was sind noch offene Fragen, die man jetzt mit Blick auf die Mukhabarat klären kann?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, da gibt es noch viele, viele offene Fragen. Also wir haben, glaube ich, schon ein recht gutes Verständnis darüber, wie die Mukhabarat unter den Assads aufgebaut waren, wie sie strukturiert waren. Wir haben aber noch relativ wenig Wissen generiert über die Auslandsaktivitäten der Mukhabarat. Ich denke, da ist meine Arbeit tatsächlich auch in eine Forschungslücke gestoßen. Aber das war eben nur möglich, da ich mir die andere Seite der Beziehung angeschaut habe. Also durch die Augen der Stasi habe ich einen Blick auf die Mukhabarat werfen können und deren internationale Aktivitäten. Also beispielsweise fallen mir da Dinge eben wie transnationale Überwachung ein, aber auch transnationale Repressionen. Also die syrischen Geheimdienste unter den Assads haben auch sogenannte Killing-Kommandos losgeschickt und Mitglieder der Muslimbrüder im Ausland gezielt umgebracht. So, und solche Dinge sind wahrscheinlich noch sehr, sehr wichtig, dass die weiter beleuchtet werden. Was genau hat tatsächlich stattgefunden, international, transnational? Und da könnten uns die syrischen Archive noch viel Aufschluss zu geben. Und darüber hinaus, denke ich, besteht in Syrien selbst einfach noch sehr, sehr viel Aufklärungsbedarf in vielen, vielen kleinen Details, was in jedem Ort, in jeder Stadt vor sich gegangen ist, wer dort verantwortlich war. Aber das ist wahrscheinlich weniger die Arbeit einer strukturierten wissenschaftlichen Forschung, als vielmehr die Arbeit von juristischer Aufklärung und zivilgesellschaftlichen Prozessen in Syrien selbst. Aber es ist auf jeden Fall noch viel, viel darüber zu lernen. Es wäre auch spannend, die Beziehungen Syriens oder der syrischen Geheimdienste zu den Nachbarstaaten und den Geheimdiensten beispielsweise in Ägypten oder auch im Libanon, zum Iran irgendwie weiter aufdecken zu können. Das sind natürlich aber die absolut sensibelsten und geheimsten Unterlagen, die Geheimdienste so haben.
Ja. Ja, danke, Nura, dass du uns so einen Einblick in deine Forschung gegeben hast. Und ich bin gespannt, deine Forschung auch weiterhin zu verfolgen.
Gerne, ich freue mich. Ich komme auch gerne wieder.
Sehr gerne.